Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist, und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
Den Leutnant hatten heftige Magenschmerzen wieder einmal aus dem Schlaf gerissen und zwangen ihn in den Nebenraum. Nachdem er dort seine Notdurft verrichtet hatte, trat er zu Cross. »Woran denken Sie?«, fragte er. Cross ließ sich viel Zeit für die Antwort. »Woran ich denke? Ich denke zum Beispiel, dass Sie dringend einen guten Rat brauchen.« »Was für einen? Verschwinden Sie von hier, solange Sie noch können.« »Ich habe um meine Versetzung ersucht«, gestand Hans, »aber jetzt will ich nicht mehr.« »Aha«, Cross nickte, »jetzt wollen wir ein Held sein, die Angst überwinden. Auch das.« »Angst gehört dazu«, murmelte Cross. »Sie zeigt mir, dass ich noch lebe. Ich bin dankbar für alle Angst, die ich noch empfinde. Und für mein Selbstmitleid. Selbstmitleid ist das beste Mittel, um zu überleben. Weinen Sie um sich, nicht um die anderen. Am wenigsten um diejenigen, die Sie umgebracht haben. Dann haben Sie eine Chance, diesen Krieg heil zu überstehen. Kommen Sie«, er legte Hans den Arm um die Schultern, »weinen wir ein wenig zusammen. Sonst weint ja doch keiner um uns. Die Generäle weinen höchstens um ein zerstörtes Bauwerk oder eine kaputte Brücke, aber 10.000 Mann werden mit einem Federstrich abgeschrieben.« Hans befreite sich wütend aus der Umarmung. »Unsinn! Jeder Tropfen Öl, jedes Korn Weizen, jede Schaufel Kohle, die erobert wird, ist mehr wert als ein Menschenleben.« »Das ist doch Blödsinn«, erwiderte Hans kalt. Er wollte noch etwas sagen, aber Cross stoppte ihn mit einer Handbewegung. »Irgendwas gefällt mir nicht«, murmelte er. Sie warteten eine Weile, aber nichts rührte sich. Von oben hörte man einen Russen husten. »Schön, wenn man freundliche Nachbarn hat«, murmelte Cross. Dann verfiel er wieder in seinen spöttischen Tonfall. »Der Krieg ist eine wunderbare Sache. Der Staat macht uns zu Mördern und nimmt uns die Verantwortung dafür ab. Ein sauberes Geschäft. Und wir werden nicht mal mit Geld, Land oder Weibern, sondern mit Ruhm und Ehre bezahlt. Rentabler geht's wirklich nicht.« »Wir wissen beide nicht, ob dieser Krieg politisch notwendig war. Aber Sie können nicht bestreiten, dass es Selbstverteidigungskriege gibt, die notwendig sind.« »Aber ja. Politik ist die Kunst, Situationen zu schaffen, in denen Kriege notwendig und unvermeidbar werden. Der Krieg ist der Preis für die Annehmlichkeiten, die uns der Staat gewährt. Aber unsere Verbrecher haben noch nicht einmal den primitivsten Schein gewahrt. Dieser Krieg ist nichts als ein brutaler Raubüberfall. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir ihn verlieren und nicht eines Tages in den Geschichtsbüchern stehen muss, dass es ein Präventivschlag gegen den Bolschewismus war.« Der Leutnant wich einige Schritte zurück. Cross musterte ihn voller Hohn. »Überlegen Sie gerade, ob Sie mich dafür erschießen lassen?« Hans schüttelte den Kopf. »Wofür kämpfen Sie noch?« flüsterte er. »Zu meinem persönlichen Vergnügen«, knurrte der bleiche Schädel unter dem Stahlhelm. »Ich bin ein Facharbeiter des Todes und ich liebe meinen Beruf.« Er wich zurück in die Dunkelheit und sein Gesicht war nur noch ein heller Fleck. »Natürlich habe ich auch noch Hoffnung«, murmelte er, »sicher idiotisch und unbegründet, aber manchmal ist sie da, gemeinsam mit Angst zu verrecken.« Hans näherte sich ihm wieder und fasste ihn an den Schultern. »Gehen Sie weg«, flüsterte Cross, und Hans fühlte, dass es auf seine Hände tropfte. »Gehen Sie weit weg.« »Ich bleibe«, Hans zögerte, bevor er weitersprach. »Ich weiß, es klingt vermessen, aber ich habe das Grauen, das Sie durch den Krieg kennengelernt haben, immer wieder zu Hause gefühlt. Morgens konnte ich oft stundenlang nicht aufstehen. Ich weiß, es klingt lächerlich angesichts der Zerstörung und des Leides hier, aber ich bin in den Krieg gezogen, um diesem Grauen zu entkommen. Es ist mir teilweise gelungen.« Er suchte hilflos nach Worten. »Sie werden es kaum glauben, aber ich habe Angst, zurückzugehen. Sie sind noch nicht geheilt, was? Cross nickte auf einmal. Ich denke, ich verstehe Sie. Nur glaube ich kaum, dass Sie Ihre Krankheit hier auf die Dauer loswerden. Sie schieben sie nur eine Weile vor sich her. Und überlegen Sie, welchen Preis Sie bezahlen. Sehen Sie mich an. Wie könnte ich jemals wieder zärtlich zu einer Frau sein? Ich meine nicht das Sexuelle, obwohl mir sicher auch das erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Ich meine Zärtlichkeit. Immer wiederkehrende, tägliche Zärtlichkeit. Können Sie sich vorstellen, welche Kraft man dafür braucht? Ich habe diese Kraft nicht mehr. Ich habe sie fürs Töten verschwendet. Und jetzt gehen Sie. Ich habe das Gefühl, dass meine Aufmerksamkeit heute noch gebraucht wird.
In dieser Textstelle bezeichnet Grohl Soldaten ja als Mörder. Würdest du sagen, dass es da eine Grenze gibt zwischen dem Ausführen von Befehlen und Mord?
Ja, die gibt's auf jeden Fall und damit wird ja eine ganz grundsätzliche und moralisch-ethische und auch philosophische Frage angesprochen. Ab welchem Punkt ist ein Soldat noch ein Soldat, der Befehle ausführt, die im Krieg zumindest vom Regime, von seinem Regime als legitim angesehen werden und wann ist er unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten wirklich ein Mörder? Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Auf jeden Fall, denke ich, ist jeder Soldat, der offenkundige Verbrechen begeht, Kriegsverbrechen begeht, indem er wehrlose Menschen tötet, Frauen und Kinder tötet, ein Mörder. Und natürlich gibt es da auch noch eine groteskerweise gewisse Abstufung, ob er das auf Befehl macht oder ob er das dann privat aus reinem Sadismus und zu seinem persönlichen Vergnügen betreibt. Aber man sieht schon, wie schwierig es da ist, die Grenzlinien zu ziehen. Natürlich ist ganz entscheidend, wem ein Soldat dient. Wenn ein Soldat einem offenkundig verbrecherischen Regime wie dem Nationalsozialismus dient, dann kann er sich natürlich hinterher zum einen darauf berufen, dass er nicht gewusst hat, welche Verbrechen das Regime begangen hat. Wobei, wenn er selber daran teilgenommen hat, es dann sehr schwer ist zu behaupten, man hat nichts davon gewusst. Und zum anderen kann er sich natürlich auch darauf berufen, dass er Befehle ausgeführt hat und wenn er sie nicht ausgeführt hätte, er selber getötet worden wäre. Trotzdem denke ich für mich, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, auch Befehlen, die man offenkundig als verbrecherisch ansieht und als verbrecherisch empfindet, zu widersprechen und sie auch nicht zu befolgen. Von Friedrich dem Großen stammt der Satz, er hat seine Offiziere zu Offizieren gemacht, nicht nur, dass sie wissen, wann sie gehorchen, sondern dass sie auch wissen, wann sie widersprechen müssen und wann sie einen Befehl nicht befolgen sollen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage für jeden Soldaten, mit der er möglicherweise in Kriegssituationen immer wieder konfrontiert wird. Und ja, es gehört sicher sehr viel Mut und Kraft dazu, sich in so einem Fall zum Beispiel einem Befehl zu widersetzen. Aber es ist nötig unter Umständen.
Gab es auch im Nationalsozialismus den Moment, wo Offiziere im Sinne von Friedrich dem Großen gehandelt haben und sich gezielt gegen Hitler widersetzt haben?
Ja, es gab natürlich die Offiziere des 20. Juli, die ja dann auch das Attentat auf Hitler verübt haben, das leider fehlgeschlagen ist. Die haben sich ganz intensiv mit dieser moralischen Frage auseinandergesetzt, unter welchen Umständen ist es legitim, einen Oberbefehlshaber, auf den man auch einen Eid geleistet hat, zu beseitigen, um eben viele Unschuldige vor dem Tod und vor weiterem Verderben zu bewahren. Und sie haben sich dann eben dafür entschieden, dass es im Fall von Hitler gerechtfertigt ist. Man sieht auch hier, wie schnell das eine Frage der Perspektive wird. Also der überwiegende Teil der Deutschen, ich würde mal sagen weit über 90%, waren damals der Meinung, dass die Männer und Frauen des 20. Juli üble Verbrecher waren, die also zu Recht zum Tod verurteilt wurden. Erst lange nach dem Krieg hat sich dann die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Männer und Frauen Helden waren. Es ist ganz klar, wenn Nazi-Deutschland zum Beispiel diesen Krieg gewonnen hätte, wären diese Leute heute noch, auch in der Geschichtsschreibung, sicher üble Verbrecher. Und das führt zu der tatsächlich interessanten Frage, zum einen, welche moralischen Grundsätze sind allgemeingültig und gelten immer, egal unter welchem Regime, und müssen notfalls auch gegen ein Regime verteidigt werden. Und unter welchen Umständen ist es berechtigt, jemanden zu töten, jemanden zu beseitigen? Und das ist immer wieder, ich meine, bei Hitler war das relativ eindeutig im Nachhinein. Klar, ich denke, es gibt heute kaum noch einen vernünftigen Menschen, der widersprechen würde, wenn man sagt, Hitler hätte man so schnell wie möglich beseitigen müssen. Aber bei anderen Persönlichkeiten in der Geschichte ist es dann eben schon oft sehr viel schwieriger und man sieht auch an einem Beispiel wie Arafat, der angefangen hat als Terrorist für viele, gekämpft hat für sein Volk, später Staatschef wurde, irgendwann sogar einen Friedensnobelpreis erhalten hat, wie schnell das wechselt, je nachdem mit welcher Perspektive man da drauf guckt. Und das ist eine sehr spannende, interessante Frage, die uns sicher auch in Zukunft weiter beschäftigen wird. Wann hat jemand das Recht, Gewalt anzuwenden? Wann hat jemand das Recht, Krieg zu führen? Wann ist Krieg eine Notwehrsituation? Das sind schon sehr spannende Fragen.
Würdest du sagen, dass es auch Kriege gibt, die als gerechtfertigt gelten könnten? Zum Beispiel, wenn es darum geht, sich sauberes Trinkwasser zu erkämpfen?
Ja, wir hatten ja in den 90ern das Beispiel vom ehemaligen Jugoslawien, wo dann irgendwann die NATO eingegriffen hat, um eben weiteren Völkermord zu verhindern, wo es damals heftige Diskussionen zum Beispiel innerhalb der Grünen gab, wann ist ein Kriegseinsatz gerechtfertigt und wann nicht. Ob überhaupt. Es gibt natürlich die Einstellung von Pazifisten, die sagen, ich würde lieber sterben als kämpfen. Das ist eine radikale Einstellung, die man auch respektieren muss. Ich persönlich bin anderer Ansicht. Ich denke, es gibt natürlich Situationen, wo eine Gesellschaft, ein Staat ein Notwehrrecht hat und auch kämpfen muss. Wenn es jetzt zum Beispiel tatsächlich darum ginge, ein Land in Afrika hat kein Wasser mehr, bekommt auch von seinen Nachbarn kein Wasser, hat auch kein Geld, sich welches zu kaufen, wird auch von der Staatengemeinschaft nicht unterstützt. Hätte rein theoretisch dieses Land das Recht, sich Wasser mit Gewalt zu erkämpfen. Da würde dann sicher die überwiegende Mehrheit dieser Bevölkerung sagen, ja, wir haben ein Recht zu überleben, also haben wir auch ein Recht, uns das Wasser zu erkämpfen. Und diejenigen, die sie angreifen würden, töten würden, würden natürlich sagen, nein, ihr habt das Recht nicht, das ist ein Kriegsverbrechen, ihr greift uns an. Und das ist eine ganz schwierige Frage, die je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, ganz unterschiedlich beantwortet wird. Und eins ist auch ganz klar, selbst der gerechteste Krieg, zum Beispiel der Krieg gegen Hitler, also auch die Alliierten, die für eine gute Sache, nämlich für die Beseitigung des Nationalsozialismus gekämpft haben, auch auf der guten Seite sind Kriegsverbrechen passiert. Auch da wurden Gräueltaten verübt. Ich denke, einen Krieg, in dem es nur fair und gerecht zugeht, den gibt es natürlich überhaupt nicht. Jeder Krieg, der geführt wird, ist brutal, ist unmenschlich und hinterlässt viel Leid und Schmerz. Aber möglicherweise gibt es eben und gab es auch in der Geschichte immer wieder Situationen, wo eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft sich ihr Recht auf Existenz erkämpfen musste und auch erkämpft hat.
An dieser Stelle möchten wir auch auf das neue Buch Das Albtraumschiff Odyssea des Drehbuchautors von Christoph Fromm hinweisen. Es ist nicht nur eine Satire, die den deutschen Fernsehbetrieb aus der Sicht eines Drehbuchautoren schildert, sondern auch das Spiegelbild einer Gesellschaft, das nachdenklich stimmen sollte. Christoph Fromm ist unter anderem mit der Lola und dem Grimme-Preis ausgezeichnet und hat in dem Roman seine beinahe 40-jährige Tätigkeit als Drehbuchautor auf ebenso kritische wie humorvolle Art und Weise verarbeitet. Das war die 23. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.